Okay, Lukas 9. Lukas 9, Vers 1. Jetzt wird es praktisch für die Jünger. Die sind die ganze Zeit mit Jesus mitgelaufen, haben gesehen, wie er Wunder tut, wie er das Evangelium verbreitet, wie er Dämonen austreibt, einfach Unmögliches macht, Tote wieder zum Leben erweckt, haben ihn beobachtet, wie er sich zu den Sündern, zu den normalen Menschen gesellt und menschlich ist. Wer Jesus, das Gespräch hatte ich mit Georg, mit jemandem, den ich kenne, vor ein paar Tagen haben wir uns getroffen, und ein weiser Mann. Ne, und da ging es halt so drum, wie sich die Menschen Jesus so vorstellen. Ne, und ich persönlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus so ein, von außen her so ein geistlicher Überflieger war. Also so wie die Pharisäer, ne, so sehr, dass die Menschen sehr viel Ehrfurcht hatten vor seiner Person. Ne? Weil die Sünder hätten sich nie wohlgefühlt bei einem Pharisäer. Ne? Weil er von oben herab geguckt hätte und so sauber und so religiös und so voller, was wir heute Christliche nennen. Ne? Sondern Jesus war menschlich. War zu 100% Gott, aber auch zu 100% Mensch. Deswegen haben sie auch ihn gerne eingeladen, haben ihn zugehört, haben ihn gesucht. Verlerne nie, wenn du die Heiligkeit lernst, verlerne dabei nie die Menschlichkeit. Das ist super wichtig. Und die Jünger gucken und wandern mit ihm, aber jetzt, Jünger bedeutet Schüler. Und ein Schüler zu sein heißt, man hat einen Lehrer, den hört man, von dem lernt man und versucht es anzuwenden. Und jetzt sind sie so weit gereift, dass Jesus sie aussendet. Zum ersten Mal. Erstmal nur die 12. Es gibt Parallelstellen in anderen Evangelien. Es gibt dann nochmal Aussendung der 70 Jünger und so weiter. Aber jetzt sind erstmal die 12 dran und er macht sie paarweise. Immer zu zweit. Irgendwie interessant, wie er sie zusammenstellt, das hat man aber schon, deswegen will ich das jetzt nicht alles nochmal von Neuem machen. So in Matthäus kannst du das lesen. Ich fange einfach an zu lesen jetzt hier. Da habe ich drüber geschrieben, fiel oder rief? Rief. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Ja. Ist eine neue Stufe, das, was David vorhin gesagt hat, so in der Reife. Jetzt kommt so die praktische Prüfung. Und es ist ja so, du gehst in die Schule und du lernst irgendeinen Kram, der dich interessiert oder nicht, ist egal, der das hier interessiert, so, ne? Und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo so eine Zusammenfassung kommt. Und das ist immer eine Prüfung oder Test oder wie nennst, wie du es willst. Ne? Da gibt es große Prüfungen, kleine Prüfungen, Zwischenprüfungen, Überraschungsprüfungen, aber jedenfalls ist jetzt der Moment, wo ihr sagt, okay, und jetzt bleibe ich hier, physisch. Und ihr geht ohne mich mal und macht das, was ich tue. Ihr geht mal meinen Weg. Und solche Prüfungen sind echt hart. Weil du musst es so vorstellen, die Jünger sind nur bei Jesus, erleben Wunder und alles klappt. Alles läuft wie am Schnürchen. Sie sind total sicher bei Jesus, weil er die ganze Verantwortung trägt. Und jetzt kommt aber der Moment, so bei einer Prüfung weißt du nämlich dann wirklich, wer du bist oder wie viel du weißt. Oder was du kannst. Ne? So, du kannst dir noch so viel einbilden, wenn alles ruhig ist und läuft und du im Schutz von Gott bist, aber wenn er dich rausnimmt aus deiner Blase und sagt, okay, und jetzt wend mal an, so, da erkennst du ganz schnell, dass du doch nicht 100% bist von dem, wovon du überzeugt bist zu sein. Ne? Deswegen sind Prüfungen so wichtig. Es hält uns am Boden. Und es bringt uns im Endeffekt dazu, zu wissen, okay, das sind Schwachstellen bei mir oder das ist, was ich nicht überwinden kann oder das ist, wo ich andere verletze und dann kann man da dran arbeiten, ne? So, wenn man das will, um dort weiser zu werden oder stärker oder besser, ne? Und so ist jetzt dran halt, dass man praktisch wird. Und das Interessante ist hier, die Jünger, wenn Jesus die nur losschickt, so wie sie sind, würden die nicht viel erreichen. Und die würden zwar vielleicht das wiedergeben, was sie von Jesus gehört haben, Dann würden vielleicht genau das anwenden, wie man Dämonen austreibt oder was auch immer, Kranken heilt. Aber es würde nichts passieren. Ne? Außer sie glauben einen falschen Geist. Dann gibt es noch andere Mächte, die Wunder tun können. Das sehen wir beim Antichristen, ne? Dass der zu allem fähig ist, was auch Christus getan hat. Das sieht man auch heutzutage in der Welt oft, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ne? Und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte in Evangelien, wo, ich glaube, es waren zwei Männer, vielleicht auch mehr, weiß ich nicht, aber da kommen jedenfalls ein paar Typen in so einem Haus, ne, und ich weiß nicht, ob sie die Person kennen, da ist jemand besessen. Ne? Und anscheinend wollen sie helfen. Vielleicht um Geld zu machen oder um einfach wirklich zu helfen, den zu retten, was Gutes zu tun, steht nicht da. Aber jedenfalls kommen sie da, klopfen an, ne, und der Besessene macht die Tür auf. Ja! Ne? Und die zwei sagen, im Namen von Paulus und dem Jesus, den du predigst, fahre aus. Ne? Voll im Glauben, total überzeugt, das ist mutig. Ne? Und ist auch Glaube. Ne? Aber jedenfalls guckt der Dämon die nur an, ne, und fängt an zu lachen wahrscheinlich und sagt so, ne, ich mach's jetzt nicht nach. Paulus kenne ich. Ne? Jesus auch. Aber wer seid ihr Vögel denn? Euch kenne ich nicht. Von euch habe ich noch nicht gehört. Na, die Ende der Geschichte ist, dass sie nackig und zusammengeschlagen vom Haus flüchten. Ne? Und das betrifft uns auch. Ne? Du besitzt in der Sonntagsschule vielleicht, sagen wir mal, du bist christlich aufgewachsen, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ne? Aber du hörst von Mami und Papi im Kindergarten schon so Geschichten und dann vielleicht auch in der evangelischen Schule und dann kommst du in die Sonntagsschule, Konfirmation vielleicht oder was auch immer. Ne? Du bist im Gottesdienst Sonntag, wenn du älter bist oder Jungschar oder was auch immer, ne? Aber du wächst halt auf in dieser wunderschönen christlichen Blase. Ne? Und wenn Gott dich noch nicht berufen hat dazu, praktisch richtig zu werden, ne? Ein Jünger, der geprüft werden muss, also wenn diese Prüfung noch nicht kam, na, dann bist du halt immer in diesem, alles ist so einfach Modus, ne? So das, was du vorhin mit Borg gesagt hast. Ne? Du bist beschützt und sicher und kannst da drin rumkrabbeln und spielen, ne? Mit den christlichen Aufklebern und so und freust dich an dein Christsein. Und das ist schön. Aber parallel dazu lebst du halt das Leben, das jeder gottlose Mensch auch hat. Ne? Du gehst zum Kindergarten, dann gehst du zur Vorschule, dann gehst du in die Schule und lernst, dann machst deine Ausbildung für deinen Job und dann gehst du arbeiten. Ne? Jesus hat viele Schüler. Und manche sind dazu berufen, Apostel zu werden, rauszugehen und eine Berufung zu kriegen und das zu investieren. So andere bleiben Schüler und versuchen, irgendwie Christus da zu leben, wo sie sind. Aussenden tut er uns eh immer mal wieder irgendwo in kleinen Bereichen. Manche von uns werden zu vielen geschickt, andere zu immer mal ab und zu mal so Begegnungen. Und das ist alles nicht schlimm, aber wenn der Mensch Gottes die Berufung kriegt von Gott und den Ruf, folge mir jetzt nach und werde mein Jünger zum Dienst. Verlasse das, was du hast. Und der Mensch Gottes entscheidet, ja, das tue ich und geht in den Dienst. Egal, was da kommen mag oder was Gott für einen hat. Ne? Und dann kommt Christus wie in dem Moment hier, weil man gereift ist und so weit ist, mal praktisch was zu tun. Und Jesus sagt, okay, und jetzt tust du mal Dinge ohne mich. Ne? Und du tust es, dann wird es schwer, weil dann musst du halt rausgehen aus dieser Burg und diese Sicherheit verlassen und stehst auf dem freien Feld. Ne? Und ja, der Feind ist ringsherum. Ne? Wenn man das nicht sehen kann, ist man noch im Kindesalter vom Kopf her, vom Geist her, vom Geistlichen. Ne? Wenn man nicht wirklich Kämpfe hat in seinem Leben und nicht wirklich Kämpfe sieht, so dann ist man halt noch in der Sonntagsschule, wenn du so willst, mit dem Heiligen Geist. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil Gott beruft zur richtigen Zeit und gibt einem dann ins Herz. Ne? Da muss man sich auch nicht verschämen oder irgendwie schlechtes Gewissen haben. Ne? Gott ist der, der den Druck machen sollte, nicht irgendwie meine Überzeugung oder meine Wünsche oder andere Christen. Ne? Und Gott macht ordentlich Druck, so zur richtigen Zeit, so dass es nicht unangenehm ist und man sich nicht vergewaltigt fühlt von Gott. Ne? Oder gezwungen, schneller zu gehen, als man kann. Aber wenn dann der Moment kommt, wo Gott reinspricht und sagt, so, okay, und ich willst du mir mal dienen? Willst du mal was wagen, mal kämpfen im Glauben. Und der Mensch Gottes sagt, ja, das will ich. Bei den 12 hätten die auch sagen können, Jesus, nee, so weit bin ich noch nicht. Ich bleib bei dir. Hätte Jesus bestimmt gesagt, okay. So, ne? Aber die 12 sagen, ja, Jesus, mach ich. So, wir gehen raus. Wir gehen hier durch die Gegenden ohne dich allein und machen das, was du machst. Ne? Und da ist es halt wichtig, dass man nicht vergisst, dass wir das nicht können. Selbst wenn du noch so gut Jesus kennst, noch so gut dich selbst beherrschen kannst, noch so gut so einen wunderbaren, herrlichen, heiligen Wandel hast und fromm bist, ne, du schaffst es nicht. Du kommst nicht gegen diese Mächte und Gewalten an. Wir schaffen das nicht, irgendjemanden vom Toten wiederzuwecken, da kann man noch so viel glauben. Oder Kranke einfach zu heilen, Gebrechen zu lindern, Weisheit und Erkenntnis zu haben, welche Worte jetzt wichtig sind in der individuellen Situation, bei der individuellen Person, zu der wir kommen. Vielleicht ist es das Gesetz, was derjenige braucht, aber vielleicht ist es auch die Liebe und die Gnade und die Freiheit. So, ich kenne die ja nicht. Ich kann nicht ins Herz gucken, auch nicht im Kopf. Ne? So, und das, was wir brauchen, ist das, was Jesus erstmal den Jungen gibt, bevor sie gehen. Und das ist die Kraft und die Vollmacht von ihm. Wir nennen das heute Heiligen Geist. So, ne? Und Weisheit und Erkenntnis von Gott. So, und ohne das wirst du nicht bestehen. Ne? Weil wir alle haben diese Waffenrüstung, steht in Epheser 5, und wir tragen den Schild, ne, gegen Lügen. Und wir sind komplett von oben bis unten beschützt mit Christus. Ne? Aber wir sind nicht fähig, so wie David, das Schwert zu halten und hochzuhalten. Ne? Wir sind nicht fähig, das Schild, den Glauben aufrechtzuerhalten, so, ne? Sondern wir sind eher so wie König David, als er noch ein Kind war. Der sagt so, nee, den ganzen Schrott, ich kann das nicht tragen, ist mir zu schwer und zu groß, es passt nicht. Ne? So, und ich gehe mit meinem Glauben. So, und wir brauchen die Kraft des Geistes. Und Vers 2, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Taschen, weder Brot noch Geld, auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt. Und von da an zieht weiter. Wenn du die anderen Evangelien vergleichst, dann wird schnell klar, die dürfen einen Stock mitnehmen und auch ein Hemd und auch Schuhe, ne, aber beides nicht doppelt. Sie sollen kein Geld mitnehmen, was man sonst in seinem Gewand hat, in so einer Tasche, sie sollen einfach auf Gott vertrauen. Und das ist die erste große Prüfung, die Gott macht bei ihnen. Die hat auch bei mir gemacht. Als er mich aus meiner christlichen Blase befreit hat, ne, und ich auf einmal sah, ist doch nicht bunt hier, so, ne, und das ist, dass er hier sagt, so ein, hey, ihr müsst erstmal lernen, dass Gott alles möglich ist im Physischen, ne. Ihr lauft einfach los und Gott hat für alles gesorgt. Und das ist schwer. So, ne, das macht er heute noch, mit denen, die Gemeinde gründen oder die ihr Leben bauen in Christus und sagen, ich will alles, ne. Egal ob jetzt missionarisch oder normal, familiär, ne? Menschen, die zu Gott kommen und sagen, Herr, ich möchte gern mehr und ich möchte dir wirklich folgen und ich möchte Frucht tragen und benutzt werden. Mir reicht nicht nur gerettet zu sein, ich will auch ein Segen sein. Ne? Die müssen an den Punkt kommen, erstmal zu lernen, wozu Gott fähig ist. Und ich finde schade, dass das so wenig heute zu sehen ist, ne? Das ist ein Vertrauen in Gott, den man nicht so häufig findet, weil zumindest in Deutschland, weil hier alles so strukturiert und organisiert ist. Ne, wir bauen uns alles Mögliche auf, um irgendwie Sicherheit zu haben, ne? Eine ordentliche Richtschnur, wo wir wissen, das ist sicher, das funktioniert. Ne? So macht die Welt das und so machen die Fabriken das und die Firmen und was auch immer wäre, ne, die sozialen und die Schulen und Kindergärten und bla. Aber so machen wir Christen das auch, ne, weil alles so intellektuell hier ist und so alles mit Verstand und mit Menschlichen. Ne. Und ich bin froh, dass das bei Jesus nicht so war. Er kommt hier nicht zu den Jüngern und sagt, okay, und jetzt gebe ich euch die 10 Punkte der Evangelisation. Ne. Die sind gut durchdacht und wohl durchdacht. Und wer sich daran hält, nach dem Plan, der bringt die Menschen auch zu Christus. Ne? Oder ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Rüstzeug mit, dass ihr den Menschen auch zu euch anlockt, wie die Motten zum Licht. Ne? Sondern Christus sagt, ihr geht einfach ohne was los und lasst Gott machen. Das bedarf echt Glaube. Ne? Es bedarf nicht viel Glaube, wenn du ein guter Musiker bist, rauszugehen, Musik zu machen. Es bedarf nicht viel Glaube, so wenn du ein guter Rhetoriker bist, so rauszugehen und mit Menschen zu reden über Christus. Es bedarf nicht viel Glaube, eine Gemeinde groß zu bauen mit einem Konzept, das wie eine Firma aufgebaut ist, und das funktioniert. Die Menschen fühlen sich wohl. Ne? Da brauchst du nicht viel Glaube, weil da brauchst du viel Grips. Ne? Und viel Kraft. Viel Kraft, um das durchzuziehen, ne? Und das festzuhalten. Woraus Glaube bedarf, ist, ein simpler Mensch zu sein, der nichts hat, dazustehen und einfach zu sagen, okay, mach, was du willst. Ne? Und dann zu sagen, ja, Gott wird sorgen. Ich aus meinem Leben weiß, Gott sorgt. Gott funktioniert auch heute noch genauso, auch in Deutschland. Und für mich ist das echt schön zu sehen. Das bedeutet nämlich, dass jeder Christ, egal ob gerade aus der Sonntagsschule raus, wo Gott sagt, so, und jetzt kommt mal eine Prüfung ohne mich, jetzt musst du mal Vertrauen zeigen, oder jemand, der schon pensioniert ist und sein Leben lang so gekämpft hat und gedient hat und Gott schon kennt in allen Massen. Egal, in welcher Stufe wir Christen noch sind, in Gott, er kann uns benutzen und er macht das einfach. Es ist seine Arbeit. Ne? Und ich weiß nicht warum, aber das ist das Schwerste für den Menschen, scheint es mir, in Sachen dienen und Gott folgen, einfach Gott machen zu lassen und zu glauben, dass er es auch macht. Ne? Wirklich anzunehmen, so er ist der Chef, also muss er für alles sorgen. Ja. Das ist eine Freiheit hier. Aber in Lukas 22 zum Beispiel, Vers 35, da steht, dass sie alles mitnehmen sollen. Ja. So läuft es halt nicht immer im Reich Gottes. Ne. Das eine Mal ist es wichtig, ihm zu vertrauen in allem, ihm machen zu lassen. Das andere Mal schickt er seine Jünger aus und sagt jetzt nehmt euer Geld mit und eure zwei Hemden und eure zwei Schuhe und eure Stöcker und so weiter und geht raus. Ne. Von daher gibt es in der Art, wie man Gott dient und nachfolgt, gibt es kein bestimmtes Gesetz. Ja. Und kein bestimmtes Regelwerk. Deswegen kann ich auch nichts und niemanden richten. Selbst wenn er seine Gemeinde wie eine Firma leitet, habe ich nicht das Recht, dort zu richten. Ja. Weil im Endeffekt ist es Gott, der individuell entscheidet. Von daher ist es auch wichtig, und das ist die dritte Sache hier, die ich ansprechen will, einmal die Kraft muss von Gott kommen, die Vollmacht, dass auch wirklich Türen aufgehen und wirklich auch was passiert, auch das muss von Gott kommen, aber auch die Weisheit und die Erkenntnis, was ist jetzt gerade dran und wichtig. So einmal hat Paulus von Spenden gelebt, das andere Mal hat er selber gearbeitet, ne? Und hat keinen einzigen Cent von der Gemeinde in Korinth genommen. Weil er gesagt, ihr hättet mir das nur zur Last geworfen. Und ich? Was ist meine Schuld? Das Einzige, wofür ich mich schuldig machen kann hier, ist, dass ich kostenlos für euch gearbeitet habe, Tag und Nacht. Na dann richtet mich. Ne? Und bei den anderen ist rumgegangen, hat die Gelder gesammelt für Jerusalem, für die Gemeinde dort. Ne? Und hat sich selber, hat seinen Lohn für seine Arbeit bekommen, von denen, wo er untergekommen ist. Und hat sich bedankt für den Segen, für den Dienst. Ne? Also was ist jetzt wirklich wichtig? Und was, wenn es Punkte gibt, was für ein Punkt, wonach kann ich dann gehen, wenn ich wirklich jemand bin, der sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich lebe nicht für meine Kirche, sondern ich lebe für dich. Und für deinen Willen, nicht für meinen Willen. Also woran kann ich mich denn halten? Ich kann mich dann nicht nach euch richten, wie ihr lebt oder wie ihr denkt und glaubt und tut. Sondern ich kann dann nur als Einzelperson zu meinem Gott kommen und sagen, okay, Herr, dann leite mich heute so, wie du willst. Und dann läuft's auch. Vers 4. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt. Und das ist auch wichtig. Das bedeutet, dass wenn die Jünger jetzt in eine Stadt kommen, ne, und stellen sich auf dem Marktplatz vielleicht, quatschen mit Leuten und sagen, ja, wo schläft er denn heute? Ja, keine Ahnung. Ja, dann kommt doch zu mir. Ne? Vielleicht haben die auch geklopft, wie die Zeugen Jehovas, gesagt, hey, kennst du Jesus? Ich weiß es nicht. Ne? So, aber bei den Leuten, die die Tür aufmachen, sagen, ich möchte mehr hören, kommt rein, da bleibt. Ne? Und das bedeutet so, wenn du am nächsten Tag rausgehst und da kommt eine reichere Familie, ne, wo du noch einen Whirlpool hättest oder einen vollen Kühlschrank, oder ein richtig fettes Barbecue, weil die eine Schlachterei haben oder was auch immer, ne? Dann bleibt bei denen, wo ihr zuerst wart. Es geht hier nicht um euer Wohlfühlen, wenn ihr mit Menschen redet, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird und groß wird. Und auch das ist schwer. Stell dir vor, Gott schickt dich zu der ärmsten Familie in der ganzen Stadt. Die Kinder sitzen da, die Eltern sitzen da, du sitzt da, auf dem Tisch ist ein Brotlaib, wenn du Glück hast, noch Butter und Salz. Und alle sitzen da und preisen Gott und sagen Danke für dieses tolle Essen, dass wir heute Brot haben zum Sattwerden. Und du sitzt da und denkst so, oh Mann, ey, der Nachbar hat mich auch eingeladen. So, da gibt's halt Barbecue. Ja. Und Gott hat mich oft in Situationen geschickt, wo ich gemerkt habe, an dem Ort, wo Gott mich haben will, geht es mir schlechter als an dem Ort, wo ich sein könnte. Der Jünger Jesu, der auch wachsen möchte und Verantwortung haben möchte, muss auch damit klarkommen, dass dadurch alles für sich selber zu verlieren. Davon kann ich ein Lied singen. Aber wer verliert, der gewinnt, sagt Jesus. Und das stimmt, davon kann ich Millionen von Liedern singen. So, das, was Gott nimmt, das ersetzt er immer. Das ist so eine Regel bei Gott. Irgendwas nimmt er aus dir raus und ersetzt es mit irgendwas anderem. Außer du bist schneller und ersetzt es mit irgendwas anderem. Das Geniale ist, wenn man warten kann und geduldig ist und Gott vertraut und es ersetzen lässt mit einer Sache, die er gibt. So, weil die segnet und befreit und macht reich. Vers 5, und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und auch das ist wichtig. Im Hebräer steht das, ihr geht raus und verkündigt das Evangelium Jesu Christi. Und ob sie euch nur annehmen oder ob sie euch ablehnen, ihr seid ein Wohlgeruch für Gott. Also wir sind ein Parfüm für Gott, das gut riecht. Das hat was mit Demut zu tun. Wenn man für Jesus unterwegs ist und nicht diese krasse Frucht sieht, die man sich hofft. Ich weiß nicht, wie lange ich schon für meine Familie bete und ich sehe da keine Frucht. Wie oft ich mich da reingebracht habe oder sonst was. So viele Menschen, die ich mich investiert habe, mit denen ich gequatscht habe, wo ich alles gegeben habe, was ich als Mensch so geben kann, da war Ablehnung für Christus. Ne? Und da ist es halt auch, dass wir uns da entspannen können und sagen können, ja, es liegt auch nicht an mir. Ich habe das getan, was ich machen sollte, so gut, wie ich es konnte. Und fertig. Das hat mir auch hier als Pastor echt geholfen. Ne? Ich kann es nicht besser, als ich es jetzt gerade kann, und das reicht. Ne? Der Einzige, der vielleicht meckert, ist die Gemeinde. Aber Gott meckert nicht. Ich meckere nicht. Ne? Ich meine, wir können ja nur das leisten, was wir sind gerade. Ne? Und das ist wichtig, dann zu sagen, irgendwann bei bestimmten Menschen zu sagen, okay, es reicht, die wollen Christus nicht, und jetzt wende ich mich ab und ich mache ein Statement und sage, okay, dieses Abschütteln vom Staub, das war bei Juden, wenn sie bei Heiden waren. In heidnischen Gebieten haben sie den Staub abgeschüttelt als Zeichen dafür, ihr seid Abschaum. Euren Dreck nehme ich nicht mit in mein heiliges Land. Ne? Oder meine saubere Wohnung. Ne? Und das ist eben das Zeichen, das wir tun können. Wir können sagen, an uns liegt die Schuld nicht und fertig. Und trotzdem ist auch da wieder dieser Widerspruch, zum Beispiel wie bei unserer Familie oder so, und trotzdem kann man da auch nicht einfach sagen, das ist eine Regel und so ist es. Ne? Weil für manche Menschen musst du 40, 50, 60 Jahre beten. Ne? Manche Ehepartner, die für ihren nicht erretteten Ehepartner gebetet haben, ne? Nach 40 Jahren bekehren sich oder sterben. Und man weiß es nicht. Ne? Für meine Familie, für die ich mich so lange investieren, und keine Frucht sehe, aber trotzdem, auch da ist der Heilige Geist, der mir irgendwie diese Liebe gibt, weiterzukämpfen, ne? Zum Weiterzubeten. Ich habe mal eine Predigt gehört von, ich glaube, ein Calvinist, so ein, der gesagt hat, ja, wir sind im geistlichen Krieg, in geistlicher Kriegsführung, da gehst du raus, evangelisierst so ein, und erzählst von Jesus und die, die nicht glauben, schütteln Staub ab, geh weiter, lass die stehen. Ob würde ich so leben, dann, weil dann sind die nicht berufen und erwählt. Ne? Mann, wären die Christen wirklich so drauf, so hätte ich mich nie bekehrt. Ne? Und mit Menschen zu gehen, heißt echt weise zu sein. Ich glaube, im Markus steht das, wo hier bei dem Text dann Jesus auch sagt, so, wenn ihr unter Menschen seid, unter denen, die nicht errettet sind, dann seid klug wie die Schlangen. Ne? Aber nicht wahrhaftig treu wie die Taube, nee. Genau. So, ne. Und sie gingen aus und sie durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Wenn du Matthäus 10 liest, zu dem Kontext hier, zu der Stelle, wird dir schnell klar, dass Jesus das Hauptmerk und die Hauptaufgabe hier im Verkündigen des Wortes setzt. Nun, dass die Heilungen, die Dämonenaustreibungen, die Wunder halt dazu dienen, um zu bestätigen, dass wirklich der Christus hier am Werk ist und da ist. Ne? Dass das wirklich von Gott aus ist. So ein, und das ist die dritte Sache, wenn wir rausgehen und unser Leben als Christen leben, wo auch viele echt Satan aus dem offenen Leim gegangen sind. Ne? So ein, es ist halt echt immer weiter im Blick zu haben, worum es wirklich geht. Ne? So, was wirklich das Licht und Salz ist. Ich meine, hier sind so viele soziale Leute, ne, die mit Menschen arbeiten wollen und Gutes tun wollen und bla, und das ist ja wunderbar. Ne? Und ich finde soziale Arbeit und doch ein Arzt zu sein oder so, ne, das ist na, krasses Werkzeug, um Menschen zu erreichen für Christus. Ne? Auch vielleicht Armen durch die Gegend zu gehen und Obdachlose oder Arme zu suchen, Hungrige, die zu speisen, ist was Tolles. Um Menschen zu erreichen, zu sagen, hey, du bist mir nicht scheißegal, ich liebe dich. Ne? So ein, Leuten zu helfen, dass sie wieder arbeiten, weil sie überhaupt keine Perspektive mehr haben und überhaupt nicht mehr von sich aus schaffen, so einen Behördengang zu tun oder irgendwas anderes. Ne? So ein, ist was echt Tolles. Ne? Sowas wie ich mache hier, Gitarrenkurs zu geben für irgendjemanden, obwohl ich weiß, dass die später Nirvana oder irgendwas anderes spielen, so ein, ne? Oder Cajon-Workshop, wo ich weiß, die, die Cajons bauen, das sind meistens die, die im Park sitzen und kiffen und dann die ganze Zeit da, ne, so ein, oder hier Webdesign oder irgendwas, ne? Es ist ein gutes Werkzeug, um Menschen kennenzulernen, ne? Und ins Gespräch zu kommen. Oder das Café, was wir hier machen. Ist ein tolles Werkzeug. Die Menschen fühlen sich hier zu Hause, kommen hierher, haben so ein bisschen Frieden, ne, in ihrem Alltag. Weg von ihrem, von ihrer Welt, ne? So ein Problem ist es nur dann, wenn das Werkzeug, weil Werkzeuge sind anstrengend, ne, so ein, machen Arbeit und nehmen Zeit. Das Problem ist halt dann, wenn dein Werkzeug zu deinem Hauptding wird, ne. So ein, wir haben unsere Leben, auch unser Geld, das wir haben, sagt die Bibel, wir sind nur Verwalter. Eigentlich gehört es uns nicht mehr, weil wir haben uns total verkauft an Christus. Uns gehört nichts mehr. Außer Christus und das ewige Leben. Ja. Deswegen sind wir jetzt Verwalter und müssen investieren für das Reich Gottes. So, auch mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Kraft, mit unseren Leidenschaften, unseren Rechten und Träumen, Wünschen, was auch immer. So, wir verwalten nur. Ja. Und entweder sind wir gute Verwalter oder schlechte Verwalter. Ja. Aber das Ding ist, wir müssen weise sein und gucken. So, weil ich habe das so oft gesehen, dass die Menschen irgendwas Tolles machen wollen, um Christus zu bringen, und im Endeffekt sind sie dann nur noch bei ihrer sozialen Arbeit geblieben. Ja. Und Christus wird immer leiser. Ja. Und irgendwann hat man so christliche Cafés, wo es man echt nur noch am Kaffee machen ist und so, und aber überhaupt kein Gebet mehr da ist. So ein, Herr, wir wollen heute reden. Ja. So ein, Irgendwann geht man nur noch rum und macht so das Essen für die Armen, so, und das wird alltäglich auch für die Armen, so wie die Tafel, ne? So, und die meisten sagen gar nicht mehr Danke, weil es einfach dazugehört, es wird erwartet, dass man am nächsten Wochenende wieder da steht, ne? So, und das ist eben dieses Riesenproblem, das Christen haben, weil wir halt so nett sein wollen. Wir sollen ja auch nett sein, ne? So, wenn es dann irgendwann nur noch darum geht, so, dass wir dafür ein Herz und ein Brennen haben, dass Menschen, die im Dreck leben und arbeiten gehen auf dem Feld und sonst was, so, dass die eine Schulausbildung kriegen, so dass sie reich werden. So, ne, aber nicht mehr das Brennen dafür ist, so ich will, dass die gerettet werden, dass sie nicht in die Hölle kommen, so, dann denke ich, da ist der Vogel vorbeigeflogen, ne, und was geblieben ist, ist der Haufen. Ne. So, und da muss ich bei mir auch immer aufpassen. In allem, was ich tue. So oft, dass Gott in mich reinkommt, so, und mir Dinge zeigt, wo ich merke, ich habe meinen Blick total verloren für das, worum es wirklich geht. Das betrifft auch den Lobpreis. Ne? Wo ich merke, ich bin nur noch konzentriert, schön zu singen oder schöne Lieder oder Lieder, die mir gerade gefallen sind, und ich singe nur noch die Lieder und, ne, und vergesse Gott dabei komplett. Wozu mache ich denn Lobpreis? Und das merke ich im Gebet, das merke ich im Vorbereiten für die Predigt, das merke ich, wenn ich unter euch bin, zum Beispiel zum Teil manchmal, so in so vielen Bereichen, wo ich immer wieder Gott mich anklopft und sagt, so, Junge, ist echt toll, dass du das machst, aber das ist gerade ohne diese Agape-Liebe. Also im Grunde für mich, in meinen Augen, was du gerade tust hier unter Druck, ist nichts wert für die Ewigkeit. Für die Menschen hier schon, aber für die Ewigkeit macht jetzt keinen Unterschied. Was wir tun, das müssen wir mit Gott tun und ihm zur Ehre. Und von daher, wenn jemand nicht bereit ist, zu verzichten, einen harten, langen Weg auf sich zu nehmen, an Stellen zu kommen, wo Gott sagt, so ein, und jetzt nehme ich dir mal alles, und du musst einfach von Tag zu Tag vertrauen. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier schon das Gebet gebetet haben, ernsthaft, weil sie Hunger hatten, Herr, unser täglich Brot gib uns heute. Ja. Ich glaube, die Masse der deutschen Christen haben das noch nie gebetet, wirklich. Also, weil sie Hunger hatten und wirklich nichts zu essen hatten und kein Geld, um Neues zu kaufen, sondern einfach am Tisch saßen und sagen, ich habe Hunger, bitte gib mir mein tägliches Brot und ich erwarte ein Wunder. Ja. Wir sind echt verwöhnt. Aber je ernster du Christus nachfolgst, desto öfters kommen solche Gebete auch und werden real. Von daher müssen wir uns entscheiden, halt so, ist es mir das wert? Ist es das, was ich wirklich will? Dann ist es weiser, nie wirklich zu Christus zu kommen und zu sagen, so, naja, ich möchte alles. Dann ist es weiser, sich einfach zu freuen an seinem Leben und da zu bauen in Christus. Und ihn zu suchen im Alltag und in der Familie und in der Arbeit und ein sauberes Leben zu führen. Ja, und halt offen zu sein dafür, dass der Heilige Geist irgendwann kommt und sagt so, hey, ich hätte eine Aufgabe für dich, willst du? Ja. Aber für die, die mehr wollen, ich aus meiner Erfahrung, weil ich bin damals zu Christus gekommen und hatte keinen Plan mit mir, ne? Ich habe gesagt, ich will alles. Und ganz ehrlich, ich bin um so vieles reicher, als ich damals war. Und ja, das werden Menschen nicht verstehen können, Christenmenschen, die noch im Schutz sind, in der Blase, die sicher und behütet aufgewachsen sind und sich nur um die Dinge der Welt gedreht haben. Ne? Aber wer sich in den Kampf einlässt, der kriegt schnell mit, dass wir wirklich auch Soldaten sind, dass wir wirklich eine Waffenrüstung brauchen, dass hier wirklich ein Kampf um Seelen ist. Dass es nicht nur ein Hirngespinst ist oder ein Ding, was man in meiner Predigt hört von irgendjemandem oder liest in der Bibel, sondern dann fängt man an, wirklich zu kämpfen und zu leiden, verwundet zu werden, mal schwach zu sein und müde zu sein, zu heulen wegen allem Möglichen und zu sagen, ja, ich habe eine Last, die ich tragen muss und ich trage mein Kreuz. Ja, je tiefer man geht, desto schwerer wird das Kreuz. Das ist nichts, wo man sagen muss, oh, irgendwas stimmt mit dir nicht oder so, oder Mensch, mach's dir nicht so schwer, sondern das ist eine Sache, die Jesus verkündigt hat, so, ihr werdet leiden. Ja, ihr werdet verfolgt werden. Ihr müsst euer Kreuz tragen täglich und euch selbst sterben. Ja, das ist eine Sache, die in die man reinwächst. Und die ist gut. Ich für mich wollte alles. Ja. So ein, und ich für mich habe Christus in so vielen Möglichkeiten schon gesehen, so viele Wunder miterlebt und getan, auch geheilt und in anderen Sprachen geredet, so dass mich Menschen wirklich verstanden haben. So ein, ich kann nur sagen, es ist herrlich. Und es ist auch ein Segen, wenn Gott einem zu dem Punkt führt, mal, wo man da sitzt mit der Familie und sagt, unser täglich Brot gibt uns heute. Ne? Und auf einmal klingelt's und da ist ein täglich Brot. Ne? Aus dem Nichts. So ein, weißt du, Gott ist immer noch der gleiche. So ein, schade finde ich es nur, wenn er so theologisch totgequatscht wird. Ne? Dass man alles glaubt und alles annimmt, aber irgendwie überhaupt nicht ihn lebendig erlebt. Weil man seinen Kopf nicht abschaltet. Ne? So, und diese Vollmacht in Empfang nehmen möchte und die Kraft. Ja. Und das ist halt eine Sache, wo jeder sich entscheiden muss. Und wenn du zufrieden bist, sei zufrieden. So, und genieß dein Leben. So, ne? Wenn du merkst, so, nee, mir fehlt was und ich will mehr, oh, dann kann ich dir nur raten, bete dafür und empfang mehr. Ja. Im Endeffekt sind wir alles nur Schüler, egal wie alt wir sind. So, und Gott gibt uns nicht die Prüfung für nächstes Schuljahr. Heute. Ja. Sondern nur diese kleine Test, den wir schon alles durchlaufen haben, was uns gezeigt hat. So, von daher ist es nie zu viel. Der Einzige, der uns zu viel Druck machen kann, sind Menschen. Ne? Und Satan. Und wir. Aber lass uns beten. Ja, ich danke dir, dass du nicht einfach nur eine Kirche hingestellt hast, deinen Namen drauf geklatscht hast und gesagt hast, so, und jetzt seid ihr alle errettet und macht Lobpreis und betet und lernt in der Bibel schön fleißig und tut tolle Werke für die Menschen drumherum und segnet die, sondern ja, dass es viel mehr ist als das, dass du ein aktiver, lebendiger Gott bist, der einfach Wunder tut, der redet den ganzen Tag durch, der uns selber überhaupt das Vollbringen gibt, so, und der Türen öffnet, uns leitet, du bist immer da und immer anwesend und ich danke dir, dass wir dich auch erkennen können. Ja, und aber ich danke dir, dass du nicht zu viel forderst und ja, bestimmte Berufungen für uns auch hast und Erwählungen. Ja, dass nicht jeder von uns hier so ein Vollzeit-Evangelist sein muss oder ein Gemeindegründer oder jemand, der auf die Straße geht, um Essen zu verteilen oder Flyer oder sonst wie was, sondern ich bitte dich einfach nur um Segen für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, dass jeder Einzelne einfach dich sucht und fragt, Herr, was hast du für mich? Und das ist optimal und perfekt dann. Ich sehe so viele Brüder und Schwestern, die sich einfach zu viel aufladen, weil sie denken, sie müssen. Und das ist so schade, weil da so viel Kraft für das Eigentliche verloren geht. Und ja, das, was du forderst, ist nie zu viel. Und auch wenn es einen manchmal auf die Knie bringt. Ja, aber die Last, die du gibst, die ist wirklich leicht und sanft und gut bemessen. Ja, und wird das Gewicht schwerer, gibst du mehr Kraft. Und dafür danke ich dir, Herr. Ja, denn du bist unser Lehrer und Meister, sonst keiner. Also bitte rede und lehre uns, denn wir wollen wachsen. Denn du versprichst Freiheit und Frieden und Freude und wahren Reichtum. Ja, und ich danke dir für deine so große Geduld und Gnade. Bitte hilf uns, dass wir die auch für unseren Nächsten haben. Und auch da nicht mehr erwarten, als derjenige bereit ist zu geben. Ja, ich denke, dass du alles gibst und das reicht vollkommen. Amen.